Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche HIV-Infektionsrate. Wie ist die aktuelle Situation? Als Anfang der 1980er Jahre die ersten Fälle von HIV und AIDS auftraten, kam die Diagnose noch einem Todesurteil gleich. Mittlerweile hat die Medizin glücklicherweise enorme Fortschritte gemacht, sodass in Deutschland nur noch die wenigsten Patienten an der Infektionskrankheit sterben. Dennoch kann von einer Entwarnung keine Rede sein, denn HIV ist nach wie vor eines der großen globalen medizinischen Probleme. Weltweit bietet HIV mittlerweile ein sehr buntes Bild und in den letzten Jahren hat es gerade im Hinblick auf Neuinfektionen unterschiedliche Entwicklungen gegeben. In Deutschland ist die Rate an Erstdiagnosen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Diese Entwicklung hatte sich bereits 2010 angekündigt. Da zwischen Infektion und Diagnose meist eine gewisse Zeitspanne liegt, oftmals sogar von einigen Jahren, schätzt das Robert-Koch-Institut in Berlin den Scheitelpunkt der Neuinfektionen auf die Jahre 2005 bis 2007 mit einem anschließenden Rückgang. Berechnungen des Robert-Koch-Instituts zufolge lebten Ende 2011 in Deutschland rund 73.000 Menschen mit einer HIV-Infektion, davon gut 80% Männer. Die Hauptgruppe bilden hierbei homosexuelle Männer mit etwa 46.500 Infizierten, gefolgt von Personen, die sich bei einem heterosexuellen Kontakt angesteckt haben. Das sind ca. 10.500. Das Bild der Erkrankung hat sich in Deutschland seit den 1980er Jahren deutlich gewandelt. Von schätzungsweise 100.000 HIV-Fällen insgesamt seit Beginn der Epidemie sind bis heute etwa 27.000 gestorben, allerdings nur noch rund 500 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Neudiagnosen lag im Jahr 2011 bei ca. 2.800, die der Neuinfektionen um etwa 100 niedriger. Geschätzte 14.000 Menschen leben derzeit in Deutschland mit einer HIV-Infektion, von der sie noch nichts wissen. Diese Zahlen werden alljährlich vom Robert-Koch-Institut auf der Basis aktueller Daten neu berechnet. Die tatsächlichen Zahlen lassen sich nicht exakt messen, sondern nur mit Hilfe von Modellrechnungen abschätzen. Die wichtigste Basis bilden dabei die Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz und die Todesursachenstatistiken der Statistischen Landesämter.
Seit dem Beginn der Epidemie zeigt die Rate an HIV-Infektionen einen charakteristischen Verlauf mit einer hohen Spitze etwa Mitte der 1980er Jahre, einem Rückgang mit einem Plateau zwischen 1995 und 2000, gefolgt von einem erneuten leichten Anstieg. Den anfänglichen Peak Mitte der 1980er Jahre sieht man praktisch überall, da hier die Infektion erstmals diagnostiziert wurde und es zu einer ziemlich schnellen Ausbreitung in gefährdeten Gruppen kam, erklärt Dr. Ulrich Marques aus der Abteilung Epidemiologie am Robert-Koch-Institut. Nach einem gewissen Sättigungseffekt sei dann die Neuinfektionsrate erwartungsgemäß wieder gesunken, da die Durchseuchung mit dem HIV-Virus in den Hochrisikogruppen rasch erfolgte und Infizierte bei sexuellen Kontakten zunehmend auf bereits ebenfalls Infizierte getroffen seien. Auf der anderen Seite begannen aber zu dieser Zeit auch Präventionsmaßnahmen und der in breit angelegten Kampagnen propagierte Gebrauch von Kondomen nahm zu. Das Spektrum der Infektionswege unterschied sich deutlich von der heutigen Situation. Auch wenn bereits damals die meisten Übertragungen unter homosexuellen Männern erfolgten, hatten Empfänger von Blut und Blutprodukten noch ein gewisses Infektionsrisiko. Transmission auf heterosexuellem Weg erfolgten häufig durch infizierte Drogenabhängige auf deren Partner bzw. Partnerinnen.
Anfang der 1990er Jahre gewannen Infektionen bei Fernreisenden in Hochrisikogebiete wie Ostafrika und Südostasien zunehmend an Bedeutung, wobei die Epidemie in Thailand eine wichtige Rolle spielte. Ab Mitte der 1990er Jahre führten deutliche Fortschritte bei den Therapiemöglichkeiten zu einer längeren Überlebenszeit der Patienten. Eine der Folgen hieraus war, dass insbesondere die Zahl der infizierten homosexuellen Männer wieder zunahm. Waren sie zuvor relativ rasch nach der Diagnose gestorben, lebten sie nun länger mit ihrer Erkrankung. Diese Entwicklung hatte aber auch noch eine weitere Konsequenz. Als Antwort auf die Stigmatisierung von Infizierten und als Strategie, um Neuinfektionen zu vermeiden, entwickelte sich in dieser Gruppe das sogenannte Zero-Sorting. HIV-Infizierte suchten sich ebenfalls HIV-Infizierte als Partner, was in Bezug auf die HIV-Übertragung zunächst unproblematisch war, nicht aber im Hinblick auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen, berichtet der Epidemiologe Marques. In den frühen 1990er Jahren habe es bei diesen Infektionskrankheiten, vor allem bei der Syphilis, einen regelrechten Tiefpunkt gegeben. Doch Ende der 1990er Jahre hätten diese vor allem bei homosexuellen Männern wieder stark zugenommen. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in der sich neu bildenden Kerngruppe diese Erreger permanent zirkulieren konnten, vermutet Marcus.
Die Zunahme anderer sexuell übertragbarer Infektionen blieb aber nicht auf HIV-infizierte homosexuelle Männer beschränkt, zumal die Ansteckung mit diesen Erkrankungen leichter erfolgt als mit HIV. Die Konsequenz war eine allgemeine Prävalenzerhöhung. Da die meisten dieser Erkrankungen jedoch Kofaktoren für eine HIV-Infektion darstellen, hat diese Entwicklung wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ohne eine wesentliche Änderung des individuellen Verhaltens die Übertragungswahrscheinlichkeit für HIV wieder anstieg. Außerdem änderte sich Ende der 1990er Jahre die Behandlungspraxis. Zuvor waren nahezu alle Infizierten antiretroviral behandelt worden. Doch nun wurde aufgrund neuer Erkenntnisse, beispielsweise auch bezüglich der Langzeitnebenwirkungen, stärker differenziert. Als Entscheidungskriterium galt nun die Zahl der T-Helferzellen, sodass häufig erst später behandelt wurde als zuvor. Der Anteil der therapierten Patienten unter den Infizierten hatte sich somit reduziert. Ab 2008 veränderte sich die Situation dann noch einmal aufgrund neuer und verbesserter Behandlungsschemata. Auch die Leitlinien änderten sich und es wurde erneut früher behandelt. Das führte dann wieder dazu, dass ein Großteil der Infizierten auch therapiert wurde, was sicherlich zu einem Rückgang der Neuinfektionen beigetragen hat, vermutet Marcus. Doch wie wird die Entwicklung der HIV-Infektion in Deutschland zukünftig aussehen? Wir gehen beim Robert-Koch-Institut momentan davon aus, dass es zu einer Trendwende gekommen ist, sagt Marcus. Die Zahlen seien vor allem bei den homosexuellen Männern zurückgegangen und auch bei den Drogenkonsumenten sei momentan keine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Es spricht derzeit nichts für einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen in der näheren Zukunft, sagt der Epidemiologe.
Aber wie sieht es außerhalb von Deutschland aus? In Europa gestaltet sich die Situation recht inhomogen. Im Jahr 2001 lebten dort rund 1 Million Infizierte, doch diese Zahl ist bis 2010 auf geschätzte 2,3 Millionen angestiegen und nimmt weiterhin zu. Beunruhigend ist, dass etwa die Hälfte der Infizierten nichts von ihrer Infektion weiß und dies trotz intensivierter Aufklärungskampagnen und einem breiten Zugang zu Testmöglichkeiten, die jeder beanspruchen kann. Vor allem die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten Risiko für Infektionen und Transmissionen nehmen die Testmöglichkeiten aber kaum wahr und die Beratungsangebote lassen häufig zu wünschen übrig. HIV ist auf europäischer Ebene nach wie vor eine der großen Herausforderungen für das Gesundheitssystem, denn es gibt derzeit auch keine klaren Hinweise, dass die Rate an Neuinfektionen sinkt. Vorwiegend betroffen sind Personen mit intravenösem Drogenkonsum und deren Sexualpartner, homosexuelle Männer sowie Migranten. Ein Problem bildet hierbei insbesondere Osteuropa mit Ausweitung auf den zentralasiatischen Raum, wo im Gegensatz zu Westeuropa die Infektionszahlen nicht sinken, sondern steigen. 51 der 53 europäischen Länder berichteten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2010 über 118.335 neue HIV-Diagnosen, von denen 76% Osteuropa zuzuordnen waren, 22% Westeuropa und 2% Zentraleuropa. Dabei variieren auch die Transmissionswege. Während die Infektion in Westeuropa vorwiegend durch homosexuellen Kontakt zwischen Männern übertragen wird, bildet in Osteuropa der heterosexuelle Kontakt den Hauptübertragungsweg, gefolgt von intravenösem Drogengebrauch. Nach Angaben von UNAIDS, dem gemeinsamen HIV-AIDS-Programm der Vereinten Nationen, sind die HIV-Inzidenzen zwischen 2001 und 2009 zwar in europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich im Wesentlichen stabil geblieben, haben aber beispielsweise in Armenien, Georgien, Kasachstan, Kirgisien oder Aserbaidschan um mehr als 25% zugenommen. Etwa 90% der Neuinfektionen mit HIV ereignen sich in den Ländern der Russischen Föderation und in der Ukraine, wobei die Ukraine derzeit die höchste HIV-Prävalenz von Europa und Zentralasien aufweist. Dort stieg durch die Zunahme der Transmissionen durch heterosexuellen Kontakt der Anteil der infizierten Frauen zwischen 1999 und 2009 von 37% auf 45%.
Global gesehen lebten Ende des Jahres 2009 etwa 33,3 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion, wobei sich rund 2,6 Millionen im gleichen Jahr infiziert hatten und 1,8 Millionen an den Folgen von AIDS gestorben waren. Nach wie vor gibt es die meisten Fälle von HIV-Infektionen in Afrika und hier vor allem im südlich der Sahara gelegenen Teil, wo sich 69% der Neuinfektionen ereignen. Dennoch lassen sich hier leicht positive Entwicklungen beobachten. In Nigeria scheint sich die Epidemie zu stabilisieren. In Äthiopien, Südafrika, Sambia und Simbabwe, 4 der 5 Länder mit der höchsten Prävalenz, sanken die Raten der Neuinfektion um mehr als 25%. Die rückläufigen Zahlen in den Hochprävalenzländern beruhen vor allem auf den großen Anstrengungen der Prävention, die dort geleistet werden, aber auch auf mittlerweile besser verfügbaren Therapiemöglichkeiten, erklärt der Epidemiologe Marcus. Denn Patienten, die effektiv behandelt werden, bieten ein deutlich geringeres Transmissionsrisiko. In Osteuropa und Zentralasien sei das große Problem der intravenöse Drogenkonsum. Hier in Westeuropa konnten wir das Infektionsrisiko dieser Gruppe deutlich senken, indem wir ihnen einfach und unproblematisch sterile Einmalspritzbestecke zur Verfügung gestellt sowie die Möglichkeit zur Substitutionstherapie angeboten haben. Diese Strategie hat in den osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern bisher leider nicht funktioniert, da diese Angebote dort in viel zu geringem Umfang verfügbar gemacht werden, bedauert Marcus. So sei die Substitutionstherapie vor allem in Russland ein Tabuthema. Wirksame Alternativen gäbe es nicht. Drogenkonsumenten, die aus Osteuropa nach Deutschland kommen, seien zwar zunächst durch die Situation in ihrer Heimat geprägt, würden aber hier die bestehenden Angebote nach und nach annehmen. Für die Zukunft sieht Marcus in Deutschland vor allem die Verbesserung der Testmöglichkeiten als Herausforderung. Wir müssen die Angebote attraktiver machen, um dadurch auch die Testbereitschaft zu erhöhen, vor allem bei homosexuellen Männern. Dann könnte sich die derzeitige positive Entwicklung durchaus weiter fortsetzen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.